möchte uns den Text lesen zur Auferstehung aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, ab Vers 1 bis Vers 12. Lukas 24, 1 bis 12. Es waren ja einige Frauen unterwegs zum Grab und davon möchte ich lesen. An dem ersten Wochentag, aber ganz in der Frühe, kamen sie zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlendem Gewand bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferweckt worden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte: Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte, und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündeten dies alles den Elfen und den übrigen allen. Es waren aber die Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die übrigen mit ihnen. Sie sagten dies zu den Aposteln. Und diese Reden schienen ihnen wie Geschwätz, und sie glaubten ihn nicht. Petrus aber stand auf und lief zur Gruft, und als er sich hineinbeugt, sieht er nur die leinenen Tücher. Und er ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war.
Auch von mir noch ein herzliches Guten Morgen, die ich nicht persönlich begrüßt habe. Heute feiern wir Ostern und das hat ja jetzt jeder mitgekriegt. Ein Fest, das den meisten Menschen in unserem Land fremd geworden ist. Man denkt da an Ostereier, die von einem Schokoladenhasen versteckt wird. Man freut sich über den Feiertag. Und mancher ärgert sich über die Kirchenglocken, die kurz vor sieben anfangen zu läuten. Also ein Thema, das die allermeisten Menschen, ich glaube sogar in ganz Europa, nicht mehr so fassen, was wir da eigentlich machen. Woran liegt das? Auch in den Kirchen gibt es heute immer weniger Antworten auf diese Frage. Und deswegen ist das Volk nicht gelehrt. Ich möchte heute Morgen nicht über die Welt reden, ich möchte auch nicht über das Versagen von irgendjemand reden, aber ich möchte doch klar machen, da wo Kirche versagt und wo Kirche kein Zeugnis mehr hat, verwildert das Volk und weiß nicht mehr, wie die Feiertage sind. So manche Religionslehrer und Pfarrer denkt heute, ich meine, die leben ja davon, dass sie da angestellt sind, deswegen denken sie manchmal leise, manchmal auch lauter, Jesu Kreuzweg war ein Holzweg, ein Weg des Irrtums. Jesus war ein guter Mensch, aber er ist gescheitert. Ein einziger großer Irrtum mit schrecklichen Folgen. Und weil sie so denken, ist ihre Predigt oder Lehre auch schwach und ohne Leben. Warum sollen wir uns hier heute Morgen über irgendetwas Gedanken machen, was vor 2000 Jahren geschehen ist und gescheitert ist und mit dem Tod geendet hat? Das kennen wir alle, wir wissen alle, wir müssen sterben. Also was ist da dran Neues? Gar nichts. Können wir uns sparen. Und genau das machen die meisten Menschen. Sie sparen sich das. Gedanken darüber zu machen, was Ostern bedeutet. Aber wir, die wir an Jesus Christus glauben, feiern heute, dass Jesu Kreuzweg kein Holzweg war, sondern der Weg durch tiefstes Leid hindurch zu den höchsten Höhen. Der Herr ist auferstanden, ist er wahrhaftig auferstanden. Das ist der Siegesruf der Kinder Gottes weltweit. Es ist ein Siegesruf. Darum glauben wir, weil wir wissen, der Herr ist auferstanden. Wir glauben nicht an einen toten Religionsstifter, wir glauben an den lebendigen Gott. Das ist der große Unterschied. Jetzt habe ich was über Kirchen gesagt, jetzt sage ich auch was über Freikirchen. Vor einigen Jahren war ich Ostern in einer Freikirche und ich bin da reinmarschiert, weil die hatten Osterfrühstück und ich dachte, ach, gehst mal hin und komm da rein und da sitzen so zwei Gruppen und ich wende mich ihnen zu und grüße sie mit dem Ostergruß, der Herr ist auferstanden. Und da war der kleinere Teil, der freudestrahlend mich anschaut und sagt, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und der größere Teil guckt mich an und grinst, als hätte ich nicht alle Tassen im Schrank. Diese Gemeinde ist 2-3 Jahre später auseinandergefallen. Der Tod war im Topf. Die einen hatten einen Toten und die anderen einen lebendigen Gott. Und der tote Teil fällt ab. Das ist wie beim Baum, der tote Ast fällt ab. Und übrig bleibt der lebendige Teil. Also, das, was wir jetzt schon ein paar Mal uns selbst zugerufen haben, der René nochmal gesagt hat, das ist der Siegesruf der Kinder Gottes. Und den will, da will man uns mundtot machen. Da will man nicht mehr, dass dieser Siegesruf gebracht wird. Der Herr ist auferstanden. Ich möchte 4 Gedanken zu diesem Siegesruf, zu der Osterbotschaft sagen. Und dazu lese ich einen Text aus dem Kolosser 3, 1 bis 4. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Erster Gedanke, Jesu Auferweckung bringt uns die Osterfreude. Wenn wir heute mit allen Kindern Gottes auf der Erde jubeln, der Herr ist auferstanden, dann jubelt der Apostel Paulus noch ein Stückchen weiter. Er ist auferstanden und wir mit ihm. Das gilt für alle, die an ihn glauben. Du hast heute schon ewiges Leben, weil der Herr Jesus auferstanden ist, weil er den Tod besiegt hat, weil er nicht im Grab geblieben ist und weil er deine Schuld und deine Sünde bezahlt hat. Du hast eine Zukunft. Du hast eine Zukunft. Du landest nicht im Nirvana. Schwebst nicht irgendwie als unendliche Energie durch Weltall. Du hast ein Zuhause. Und der Herr wartet in diesem Zuhause auf dich. Ja, der Herr ist auferstanden, aber nicht als Privatmann. In dieser Nacht geschah nicht nur die Auferweckung eines Privatmannes, der zu Unrecht zu Tode gebracht wurde. Nein, Jesus ist nicht nur von den Toten auferstanden, er ist auch mit den Toten auferstanden. Lasst uns das nicht vergessen. Wir sind dabei gewesen. Im Geist. Wenn ich das so betone, und habt ihr das gemerkt, wie euer Herz sich freut, wenn ich sage, wir haben eine Zukunft? Mit ihm haben wir ein neues, unvergängliches Leben bekommen, wenn wir an ihn glauben und ihm vertrauen. Er ist der Erstgeborene aus den Toten und wir die Nachgeborenen. Die Bibel spricht immer von der Erstgeburt, aber wo ein Erster ist, da ist auch der Nächste. Nachgeboren. Da hat das einen Zeitpunkt in unserem Leben? Kennen wir diesen Zeitpunkt? Oder sind wir da so reingeboren? Ja, sagt der Apostel, das geschah, als ihr zum Glauben an den lebendigen Gott, an der sich durch Jesus Christus zeigt, gekommen seid. Das war der Zeitpunkt eurer Wiedergeburt. Das war der Zeitpunkt, wo ihr eine Hoffnung in euer Leben bekommen habt. Seht ihr, und dieser Zeitpunkt ist wichtig, dass wir den verstehen, weil da nichts, überhaupt nichts an eigener Leistung ist. Wenn ein Baby geboren ist, hat es nichts dazu beigetragen. Null. Der Körper der Mutter hat die Muskeln geliefert. Der Blutkreislauf der Mutter hat das Kind versorgt. Mit Sauerstoff, mit Blut. Das Baby ist gewachsen. Und so ist es im Glaubensleben auch. Bei der Wiedergeburt ist alles, aber auch alles durch Gott geschehen. Deswegen sagt die Schrift, wir sind eine Neuzeugung. Und wer zeugt? Gott selbst. Und was er zeugt, ist nicht irdisch, sondern göttlich. Du bist aus Gott geboren, haben früher die Alten immer gesagt. Aus Gott geboren. Bist aus Gott geboren. Lasst uns das festhalten. Da starb auch unser altes Leben, da starb alle Gotteswidrigkeit, alle Lebensfeindlichkeit und wurde geboren, der neue Mensch. Mit Christus sind wir gestorben, mit ihm sind wir auferstanden, durch den Glauben aus der Kraft Gottes. Das bezeugen wir auch ganz klar bei uns in der Versammlung durch die Glaubenstaufe. Deswegen sagen wir auch, wir können nicht getragen werden, wir müssen schon laufen. Wir müssen schon glauben. Und dann bezeugen, der Herr ist auferstanden, indem wir hineinsinken ins Wasser und aus dem Wasser steigen. So ruft uns Gottes Wort auch heute zum Glauben. Geschwister, lasst uns immer wieder bezeugen, der Herr lebt. Nehmen wir immer wieder an, dass was uns in der Wiedergeburt widerfahren ist. Und dann kommt die Osterfreude immer mehr in unser Leben. Gerade dann, wenn wir da mal auf der Nase liegen, wenn alles so schlecht läuft, tut dir die Knochen weh, mir auch. Machst du dir Sorgen für morgen? Ich immer weniger. Vielleicht liegt es am Alter. Aber eins weiß ich, die Sorge vor morgen ändert nichts, überhaupt nichts, denn das Morgen kommt, ich kann es gar nicht aufhalten. Aber wenn ich mir Sorgen machen will, und der Sorgengeist ist ein mächtiger Geist, dann sage ich, der Herr ist auferstanden. Und er lebt und er lebt in mir und mit ihm bin ich auch auferstanden. Ich habe eine Zukunft. Ich habe eine Zukunft. Ich habe einen Ort, wo ich hingehöre. Wenn ich nirgendwo auf dieser Welt hingehöre, dort gehöre ich hin. Und du, der du Bruder oder Schwester im Glauben bist, auch. Gott hat viele Wohnungen. Es gibt dort, glaube ich, keinen Ort, der wegen Überfüllung geschlossen ist. Da werden wir unseren Gott nicht überraschen. Das ist die Osterfreude. Der zweite, Jesu Auferweckung bringt uns auch den Ostermut. Von Jesus heißt es, er sei nicht nur auferweckt, nein, er ist erhöht. Er sitzt jetzt in der himmlischen, ich sag's mal locker, Regierungszentrale zur Rechten des Vaters. Jesus ist der Herr. Das ist Ostern. Er ist der Herr und ihm sollen wir gehorchen. Ostern macht Mut, gehorsam zu werden. Zu suchen, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Ich will nicht politisch werden heute. Aber ganz bestimmt macht ein amerikanischer Präsident Amerika nicht groß. Ganz bestimmt kann er das nicht. Aber so wie der Amerika nicht groß macht, so geht es Amerika relativ gut wegen der Kinder Gottes, die dort sind. Seht, Amerika ist ein Land, der die Kinder Gottes aufgenommen hat. Wie in Europa Christenverfolgung war, wie viele, viele Gläubige, ob es die Täufer waren oder, die hat Amerika, die Vereinigten Staaten von Amerika aufgenommen. Und die haben dieses Land mit aufgebaut. Und da, von diesem Segen leben sie bis heute und es wird immer weniger. Das haben wir in unserem Land auch. Gehen wir mal in Schwabenländler rein, viele Gläubige. Gehen wir mal in Siegerland, viele Gläubige gewesen. Heute wird es immer weniger, aber das sind Gegenden, die doch wohlhabend geworden sind, obwohl sie aus bitterer Armut kamen, alle beide Gegenden. Also überall da, wo Gott Menschen hinsetzt, die seine Kinder sind, schenkt er Segen. Um seiner Kinder willen. Umso mehr, je mehr sie den Mut haben, ihn zu bezeugen. Und darum geht's. Wir wollen und sollen ihn bezeugen. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Daran soll man erkennen, dass wir erweckte Leute sind. Unsere Suche und Trachten, unser Streben und Wollen bekommt ein neues Ziel. Das, was droben ist, wo der Herr regiert. Nicht, dass er uns damit von der Erde und allen Irdischen wegnehmen würde. Nicht, dass er damit den Alltag unseres Lebens für unwichtig erklärt. Ganz im Gegenteil. Doch noch ganz in der Welt sollen wir tun, was schon dem neuen Wirklichkeit entspricht. Nicht mehr, was das alte Denksystem entspricht. Also unser Streben soll danach sein, ein Zeugnis unseres neuen Lebens zu sein, dieses neue Leben zu leben. Und dazu gehört die Freude und dazu gehört der Mut. Man hat ja so den Eindruck, dass Kinder Gottes die freudlosten Menschen auf der Erde sind und die mutlosesten noch dazu. Manchmal denke ich das auch. Aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Die Wirklichkeit sieht anders aus, wenn wir das, was wir glauben, leben. Ich denke noch gerne an die alten Brüder, von denen ich hier gerne erzähle, die so ernsthaft das Wort Gottes gepredigt haben. Da waren sie richtig ernst und würdevoll. Würde ich nie hinkriegen, so würdevoll zu sein. Aber wenn die persönlich kennengelernt hast, die Leute hatten eine Freude, die Leute hatten einen Humor, die Leute hatten eine Zugewandtheit zu anderen Menschen. Die haben ihr ganzes Leben lang eine offene Tür gehabt. Sie waren verändert worden. Sie waren verändert worden. Der Apostel zählt auf, was wir alles am Alten lassen sollen. Die Habsucht. Seht ihr, Habsucht ist so ein Freudekiller. Ich war, ja, jetzt ein paar Tage waren wir weg und dann wusste ich von einem Bruder, bevor er zum Glauben kam, saß der irgendwo auf dem Malediven und hat über den nächsten Urlaub nachgedacht. Also er hatte dann Zeit, Urlaub zu machen und in seinem Urlaub hat den nächsten Urlaub geplant. Jetzt ist völlig klar, was der von seinem Urlaub hatte, gar nichts. Der hat ja schon den nächsten geplant und den nächsten und den nächsten und den nächsten. Und immer mehr, immer höher, immer besser. Habsucht. Der andere hat die Miele-Waschmaschine, ich nur eine Bosch, also will ich auch eine Miele-Waschmaschine. Ob die besser ist, ist die Frage, fallen alle vom Einband, aber ist ja egal. Dieses Habsüchtige macht die Freude zunichte. Deswegen sagt die Bibel, sei mit dem zufrieden, was du hast. Wenn du Essen, Trinken, Klamotten und ein Dach über dem Kopf hast, das reicht. Reicht es dir wirklich? Reicht es mir wirklich? Wenn es mir reicht, kann ich mich an dem freuen, was der Himmel gibt. Reicht es mir nicht, weil ich mich mit dem Nachbar vergleiche, dann, und das auch haben will, was der Nachbar hat, dann habe ich keine Freude. Und dann ist da der Zorn, die elende Lügnerei, das dauernde Absichern der eigenen Bequemlichkeit. Das soll alles Vergangenheit sein, dem soll Freundlichkeit, Wahrhaftigkeit, tägliches Dasein für andere in unseren Alltag schrittweise einziehen. Neues Leben inmitten einer verdorbenen Welt. Ostern macht Mut zum Gehorsam, nicht zum Herummägeln am Alten. Seht ihr, von den Gegenden, von denen ich gesprochen habe, ob das das Schwabenland war, oder das Siegerland. Wie die zum Glauben kamen, haben sie aufgehört zu stehlen und zu lügen. Das hat ihrer Wirtschaft sehr, sehr gut getan. Und das tut ihr heute noch gut. Bist du jemand, der einen geraden Weg auf seine Arbeit geht? Ihr Lieben, lasst uns immer wieder sagen, Jesus lebt und mit seinem Ostern ist auch unser Ostern geschenkt worden. Ein neues Leben, so kommt Ostermut in unser Leben. Drittens, Jesu Auferweckung bringt uns den Ostertrost. Ja, ja, seufzt da der eine zum anderen. Ich bin trotzdem immer noch derselbe alte Adam und dieselbe junge Eva. Wollte ja keinen schocken. Nicht den Bequemen, das möchte ich denen nicht sagen, die mit sich so selbstzufrieden sind, sondern denen, die über sich selbst weinen und traurig sind, sagt der Apostel, noch diesen Trost. Unser Leben, sagt er, ist noch verborgen. Es ist ein Geheimnis. Euer Leben ist verborgen, aufbewahrt bei Christus. Man kann noch gar nicht so richtig sehen, was ihr einmal sein werdet. Vor den Augen ist nur ein Teil der Wahrheit. Was ihr in Wahrheit seid, das sieht und weiß allein der Herr. Aber wenn er wiederkommt, dann werden wir uns auch kennenlernen. Das klingt so ein bisschen komisch. Aber ich möchte es mal biblisch formulieren. Das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leib des Verderbens? Wenn ich hier einen Punkt mache, dann ist die Osterfreude weg, gell? Ich danke aber Jesus Christus, der mich frei macht, frei gemacht hat. Und so ist das auch mit dem Verborgensein. Wir wären gerne Helden und sind Feiglinge. Also ich war früher immer der strahlende Held mit der polierten Rüstung. Ich war immer froh, dass ich die Rüstung nicht polieren muss, weil dafür hatte man ja einen Knecht. Aber die Wirklichkeit sieht doch ganz anders aus und jeder von uns weiß doch, wie oft er versagt und dass er so gerne anders wäre wie das, was er ist. Und dann hängt die Nase völlig unten und da ist auch keine Freude. Und auch hier kommt wieder der Trost, der mit Ostern zusammenhängt, mit der Auferstehung des Herrn. Wir sind verborgen in ihm. Dann werden wir sehen, was seit Ostern innerlich schon da ist. Ich zitiere mal Bengel. Der Bibelausleger Bengel sagt einmal, die Welt kennt weder Christus noch die Christen und auch die Christen kennen sich selbst noch nicht wirklich. Da ist was Wahres dran. Wir kennen uns nicht wirklich. Wir wissen nicht, was Gott wirklich aus uns gemacht hat und Schritt für Schritt in uns deutlich werden soll. Ich habe es extra mal so formuliert. Seitdem wir wiedergeboren sind, haben wir alles, was wir brauchen. Es ist nur noch nicht ausgereift, es ist wachstümlich. In uns wächst etwas heran mit einem Ergebnis, das nur der Herr kennt. Das ist der Ostertrost, wenn wir wieder ganz unzufrieden mit uns sind und bittere Tränen über uns vergießen und unzufrieden auf uns selbst einschlagen, dann sagt uns die Auferstehung, wer du wirklich bist, mein Kind, das sagt dir nicht deine Leistung, aber auch nicht dein Versagen, das zeigt dir nicht der Lob der anderen, auch nicht ihre beißende Kritik, das zeigt dir nicht, was du aus dir gemacht hast in dieser Welt, aber auch nicht all die unwiederbringlichen, verpassten Chancen, denen du nachtrauerst. Das offenbart sich nicht durch dein Frommsein, aber auch nicht durch deine Sünde. Wer du, mein Kind, bist, liegt nicht an deinem Konto und an dem schicken Haus, aber auch nicht an der Schuld und der Bruchbude, in der du wohnst. Dein wahres Wesen wird erst offenbar, wenn Christus es veröffentlicht. Dann wirst du staunen über Jesus, was er aus dir gemacht hat. Die Bibel sagt, dass unter uns nicht sehr viel Weise sind. Die Bibel sagt nicht unbedingt sehr viel Kluge, sehr viel Edle und. Die hat Gott erwählt, ausgewählt, berufen. Und die verändert er. Und damit zeigt er der Welt, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, ihm ist nichts unmöglich. Du magst in deinem Inneren krumm und schepp gewesen sein Und der Herr fängt in deinem Leben jetzt an, durch Gericht, aber auch durch Gnade, dich gerade zu biegen. Und die letzte Korrektur kommt, wenn wir einmal bei ihm sind, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi erscheinen werden. Da wird er uns zurechtbringen, so dass wir fleckenlos und rein vor dem Vater, vor Gott stehen. Und dann kommt er wieder, wir werden dabei sein, wenn er wiederkommt mit all den Seinen. Das ist der Tag, an dem es heißt, der Herr ist auferstanden und keiner weltweit verweigert mehr die Antwort. Er ist wahrhaftig auferstanden, aber bis dahin ist unser Leben verborgen in Christus. Und viertens, die Auferweckung Jesu hat für uns Konsequenzen. Aber was für welche? Früher lebten wir in einer Welt, die für Christus nur ein Kreuz und ein Grab hatte. Dort dienten wir der Sünde. Jetzt leben wir in einer Welt, in der alles um Christus geht und wo wir ihm dienen. Völlig klar, er das Haupt, wir die Glieder. Ohne das Haupt machen die Glieder gar nichts. Schraub dir die Birne ab und du kannst dich nicht mehr bewegen. Wir meinen immer nur, wir könnten ohne Kopf, aber in Wirklichkeit können wir gar nicht ohne Kopf. Wir sind von jeder Sklaverei frei. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir frei sind, das zu tun, wonach uns der Sinn steht. Viel leicht hat einer von euch durch Schaden erfahren, wohin der eigene Sinn führt. Ich wünsche es keinem. Ich denke an den wiedergefundenen Sohn. Eigene Kopf. Kein Bock, dem Vater zu gehorchen. Was soll ich die Rinder hüten, die Schafe hüten? Warum soll ich aufs Feld gehen und arbeiten? Warum soll ich mich um die Knechte kümmern? Sehe ich überhaupt nicht ein. Gib mir mein Erbteil, ich bin frei. Und dann marschiert er. Mit dem Ergebnis, dass er hinterher nicht Schafe, sondern Schweine hütet. Mir hat mal ein Pfarrer völlig frustriert gesagt, ich habe keine Schafherde zu weiden, sondern Schweine. Bei den Schweinen muss ich immer hinterherlaufen. Weiß nicht, kennt einer sich in Landwirtschaft aus? Ist das so? Also ich kenne nur das mit den Schafen, dass die Schafe dem Hirten hinterhergehen. Und das sieht süß aus. Die sehen so aus, als würden sie überhaupt nicht im Auge haben. Aber wenn der sich bewegt, bewegen die sich mit. Und bei den Schweinen, vielleicht stimmt es ja, dass man die Säue durchs Dorf treibt und der Hirte hinterher treibt. Keine Ahnung. Aber das ist hier das Bild. Schaut, was willst du? Willst du dem Herrn Jesus wirklich gehorchen? Dann bleibst beim Vater. Lässt dir dein Erbteil auszahlen, indem du sagst, ich bin jetzt endlich frei. Er hat mich frei gemacht vom Alkohol. Er hat mich frei gemacht von meinen Schulden. Er hat mich frei gemacht von meinem schlechten Gewissen. Halleluja, jetzt mache ich endlich, was ich will. Ich bin ja gerettet. Kennt ihr solche Menschen? Ich kenne solche Menschen. Hauptsache gerettet und ich lebe mein Leben. Und wenn ich wie durchs Feuer gerettet bin, ist mir auch egal, dann habe ich halt ein paar versenkte Haare und dann ist auch gut. Kennt ihr solche Menschen? Ich kenne solche Menschen. Das Schlimme an dieser Einstellung ist, sie sind zutiefst verloren. Sie haben nie eine Wiedergeburt erlebt. Denn wer zutiefst wiedergeboren ist, der hat überhaupt kein anderes Bedürfnis, als am Herrn festzuhalten, ganz in seiner Nähe zu sein. Das ist doch auch heute schon im Natürlichen so. Wenn ich einem begegne, einem Menschen begegne, mit dem ich absolut auf einer Linie liege, den ich total anziehend finde, mit dem ich mich wohlfühle in seiner Nähe, wieso soll ich ihn meiden? Bei Gott machen wir es aber oft so. Besonders dann, wenn man ein schlechtes Gewissen hat. Wir sind in die Freiheit der Kinder Gottes hineingestellt, um Christus zu dienen. Christus zu dienen fängt damit an, dass man das sucht, was droben ist. Wir haben es betrachtet. Warum? Weil Christus dort ist. Man sucht die Dinge, die droben sind, nicht indem man vom Himmel träumt. Auch das ist mir schon begegnet. Da meint man sitzt im Schaukelstuhl und schaut in den Himmel und dann träumt man und dann diskutiert man, ob denn der Wasserhahn Gold ist, den ich dann da krieg und wie viel Quadratmeter die Wohnung hat. Und bei den Isten ist es ja so, dass die jeder ein Häuschen haben mit einem Zaun drumherum. Da steht dann an der Tür, ich bin ein Ist. Kennt ihr das? Liebe Geschwister, Wolkenkuckucksheim ist nicht unsere Aufgabe. Wenn der Herr sagt, er ist in den Himmel gegangen, um uns Wohnung zu schaffen, können wir es ihm gut schon überlassen. Wir brauchen hier Bauingenieure und Architekten. Im Himmel macht es der Herr selbst. Dieses Suchen, was droben ist, bedeutet, auf Christus ausgerichtet zu sein und ihn auf der Erde darzustellen. Wie Jünger das tun? Geht er nach rechts, gehen wir nach rechts. Geht er nach links, gehen wir nach links. Geht er geradeaus, gehen wir hinter ihm her. Bleibt er stehen, bleiben wir auch stehen. Das ist Jünger. Wir sind nicht hier, um in einem Schaukelstuhl über unsere schöne Heimat nachzudenken. Es geht um ein andauerndes Suchen nach dem Willen Gottes unter dem Einsatz all unseres Seins. Deswegen sage ich immer, der Ölberg ist ein wunderbarer Ort. Liebe Geschwister, erst zum Beten auf dem Berg oder ins Tal oder wo auch immer hin, in die Stille und dann die Action. Immer erst Fragen, immer erst Orientierung, immer erst, Herr, was willst du? Und dann Action. Die Verteilung ist nicht 50-50, ist auch nicht 20% Ruhe und 80% Action, sondern ist genau umgedreht. Der Herr sagt mal zu dem Volk Israel, wenn ihr ruhig sein würdet, wenn ihr stille sein würdet, dann würdet ihr sehen, wie ich handle. Aber wenn er Go sagt, dann sag Go. Es geht schon los, ihn zu bezeugen. Es geht los durch in einem Frühstückstisch fürs Essen danken oder nicht, wenn die Bude voll ist. Oder mache ich das ganz heimlich für mich jeder selbst. Ich meine, ich muss ja nicht brüllen. Ich muss auch nicht aufstehen und sagen, so, bevor es was zu essen gibt, beten wir jetzt alle miteinander. Wir können die Welt nicht mit hineinnehmen. Aber danken sollten wir schon. Dadurch, dass wir nach den Dingen, die droben sind, suchen, wird unser Leben hier geformt. Es wird mehr und mehr die Charakterzüge unseres Lebens zeigen, die in uns schon drin sind. Das, was droben ist, unser Dienst, unser Zeugnis fördern. Das ist ein Streben, alle Eigenschaften des verherrlichten Christus kennenzulernen. Kleines Gedankenexperiment. Guckst eine Stunde Nachrichten, heute Abend, und dann achtest du mal, wie du dich fühlst. Dann liest du mal eine Stunde Bibel und dann achtest du mal drauf, wie es dir dann geht. Und dann sag dir selbst, was hat er jetzt besser getan? Ich gestehe, ich bin sehr interessiert, was in der Welt vor sich geht, weil ich darin auch versuche, die Zeichen der Zeit zu erkennen, wie es der Herr auch sagt. Aber es gibt Tage, da kann ich es einfach nicht mehr ertragen. Im Übrigen, ich nehme mal deins, Social Media ist genau dasselbe Kram. Alles Mist. Alles? Sagen wir mal 80-90%. Aber man muss schon sehr genau suchen, bis man etwas findet, worüber man froh wird. Ich habe auch so ein Ding. Aber wir machen die Experimente. Eine Stunde Fernsehen gucken, eine Stunde Bibel lesen und 10 Minuten Social Media gucken. Ist euch schon mal aufgefallen, dass bei diesen ganzen Kurzartikeln das total reißerisch aufgemacht wird, negativ belegt ist, und so nach dem Motto, jetzt kommt die Katastrophe auf die Rentner zu, ist die Überschrift. Und dann liest du, die Bundesregierung denkt darüber nach, die eine oder andere Regelung zu ändern. Na prima. Aber du hast diesen Schrott erstmal in dich aufgenommen. Zeitverschwendung. Mit dem, wo ich hinschaue, Das will ich damit sagen. Das beeinflusst mich. Schaue ich nach oben oder schaue ich nach unten? Schaue ich in diese Welt hinein? Was finde ich wohl in der Welt, die Jesus verworfen hat, die Jesus gekreuzigt hat, die nicht an die Auferstehung glaubt, die immer länger und öfter lästert, die lieber einem Allah folgt oder einem Hindu-Gott folgt oder, nur Christus nicht. Was werde ich wohl in dieser Welt finden? Und dann schaue ich in meiner Bibel und dann gehe ich mit den Geschwistern zusammen. Was finde ich da? Finde ich Christus? Ja. Ja. Also das, was mich anschaut, das prägt mich. Es ist ein Streben, alle Eigenschaften des verherrlichten Christus kennenzulernen. Alles, was wir von ihm in der Herrlichkeit sehen, wird uns vor allem lehren und gehorsam sein, verändern und auch vor den Lehren und den Menschen bewahren. Denn manches ist sehr, sehr verführerisch. Einer der Lieblingssätze, die so falsch sind, ist: Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Wir drehen es um. Also ich bin Gott, ich brauche mich und dann vielleicht rennt Gott hinter mir her. Wir hatten mal vor einigen Jahren darüber gesprochen in der Gemeinde, in der Versammlung, wie man den Willen Gottes erfährt. Und da sagt einer, der war auch in der Gemeindeleitung: Ach, da mache ich mir nicht so viel Gedanken darüber, was Gott will. Ich gehe einfach und Gott geht schon hinterher. Was hat er verstanden? So war sein Leben. Manchmal, ich war froh, dass er so offen war und so ehrlich war. Wir tun es oft leider auch. Völlig hirnrissig und gedankenlos. Und wundern uns, wenn wir dann in der Sackgasse stehen. Der war ehrlich. Seien wir ehrlich zu uns und suchen das, was droben ist. Wenn unsere Zeit auf der Erde vorbei ist, müssen wir alles zurücklassen. Wir können nichts davon mitnehmen. Denken wir daran. Da ist es dumm, verschwendete Zeit, wenn wir unser Kopf, unser Herz mit irdischen Dingen vollstopfen. An vielen Stellen in der Bibel werden wir davor gewarnt, auf irdischen Besitz zu sitzen. Wer auf irdische Dinge sinnt, drückt damit aus, dass der Herr Jesus in seinem Leben nicht wirklich die Nummer eins ist. Wieder Gedanke. Was nützt es dir, wenn du dein ganzes Leben lang ackerst und rackerst und schaffst und sparst und bei den anderen duschen gehst und dich permanent einladen lässt, nur damit du deine Hütte hast? Dann bist du 70, hast es im Kreuz, alles tut dir weh und dann machst du die Augen zu. Und was ist mit der Hütte? Nix mit der Hütte. Ich war in dem ach so reichen Süddeutschland. Und da stand ich im Park vor, als hab gewartet, ein Riesenhaus. Ich hab die Hütte bestimmt auf 2,5 Millionen geschätzt. Mit wunderbarem Blick über Rien drüber weg. Sehr schön gelegen. Und dann habe ich, wisst ihr, was ich gesehen habe? Ein Pflegedienst, der kam vorgefahren. Und da wusste ich, dass dem, der da drin hockt, der würde die Hütte und alles aufgeben, wenn er keinen Pflegedienst bräuchte. Liebe Geschwister, was ist das Hetzen und Jagen und Raffen nach Dingen dieser Welt nützlich, wenn uns klar wird, dass wir nichts mitnehmen können? Und dann komme ich auf das andere. Wenn wir Schätze im Himmel sammeln, und das sagt die Schrift, das sollen wir tun. Wenn wir uns also ausrichten auf den Herrn und der Herr sagt übrigens, das bleibt. Das nimmt euch niemand weg. Da passe ich schon drauf auf. Und wenn es das Glas Wasser war, das du einem meiner Kinder gegeben hast, dann weißt du doch, Kind Gottes, wie wertvoll du dem lebendigen Gott bist. Das bleibt. Leider sind wir Menschen eher so, dass wir meinen, Stroh sammeln zu müssen, weil wir uns einbilden, Stroh ist so wertvoll wie Gold. und alles, was auf dieser Welt an irdischen Gütern ist, ist Stroh. Nichts bleibt, gar nichts. Selbst die Pharaonen in Ägypten, die ihr ganzes Volk versklavt und gehetzt haben und dann sich Riesenpyramiden gebaut haben, in der Hoffnung, man erinnert sich auch noch 3 Jahrtausende später, was bleibt von ihnen übrig? Die Steine? Eine Mumie eingewickelt? Aber wie der Mensch war, was er gedacht hat, wo er gelacht, wo er geweint hat, was ihm Sorgen gemacht hat, was ihm Freude gemacht hat, weiß das noch irgendeiner? Es gab von Arno Andreas ein schönes Lied, der hat gesungen, seht, man musste sie begraben, die der Welt Gebote gaben, und ihr Wort hat nicht Bestand. Wer kennt die Gesetze Ägyptens noch? Gottes Wort hat Bestand. Gott, seit 6000 Jahren, wo er sich offenbart hat, hat nie etwas anderes gesagt, wie dass er sagt, komm, folge mir nach. Und du wirst bei mir sein in Ewigkeit. Das ist nicht geändert. Ich komme zum Schluss. Wir schaden uns selbst mit unserem Hetzen, Jagen und Vergleichen von irdischen Dingen und Angelegenheiten. An der Welt selbst gibt es nichts mehr zu verbessern. Jeder Versuch, an der Welt etwas zu verbessern, berücksichtigt die Tatsache, dass Christus von der Welt verworfen und jetzt für die Welt verborgen ist. Die, die der Herr gerufen hat, ihm zu dienen, die sollen ihn bezeugen, die sollen auf ihn hinweisen. An denen soll die Welt erkennen, wie Christus ist. Und das bist du und ich, kein anderer. Nicht der Billy Graham oder wie die Namen heute alle heißen. Ich habe den Billy Graham gerne gehört und ich war immer verblüfft, wie einfach seine Botschaft war. Und noch verblüffter war ich, wie viele, viele hunderte oder tausend Menschen durch seinen Dienst zum Glauben gekommen bin. So lange war ich verblüfft, bis ich kapiert habe, dass Gott ihn einfach nur gebraucht hat. Da war kein besonderes rhetorisches Genie, war er nicht. Gott hat ihn schlichtweg gebraucht. Und das will er dich auch. Vielleicht nicht bei Tausenden auf irgendwelchen Großveranstaltungen, aber im Kleinen will er dich gebrauchen. Dazu brauchst du nichts, weil du alles hast. Christus in dir. Und mit ihm das Auferstehungsleben und mit ihm die beste Botschaft, die es gibt. Du hast eine Zukunft. Du hast ein Zuhause. Du hast ein Vermögen. Du musst nicht Hetzen jagen. Du hast es alles schon. Jetzt schau doch endlich mal zu mir hoch. Schau mich an. Schau mich an. Und erkenne, dass ich Gott bin.